Europa ist da unfassbar stark. Das heißt, dann ist so eine Europameisterschaft jetzt rein sportlich vom Niveau her, ja, sehr, 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 sehr interessant und eins der Top-Events und Highlights dieses Jahr. Insgesamt würde ich sagen, mit Ausnahme von Sinja und Svenja haben wir kein Team, was dort anreist, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Medaillenkandidat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eine Europameisterschaft bisher immer für Überraschungen gut war. Ich fände es ganz geil, wenn sie Europameister werden oder Europameisterinnen. Ich traue denen das zu, wenn man das Teilnehmerfeld dort sieht.
Heute haben wir eine Folge aus der GOAT-Kategorie, denn in Deutschland war keiner erfolgreicher bei den Herren als sein Team. Ich schnack jetzt auch nicht lange rum, hole ihn direkt mal rein. Den Olympiasieger im Beachvolleyball von London 2012, Julius Brink. Hi Julius, herzlich willkommen. Mega, dass du da bist. Ach so, Weltmeister, Europameister übrigens auch noch. Klar, versteht's von alleine. Hi Julius,
Ja,
grüß
das.
dich.
Hi, grüß dich. Das sind so Titel, die fallen ab und zu mal so hinten runter. Aber es ist okay, wenn du mich mit dem einen Titel darstellst, ist bei deinen Kollegen oftmals auch so.
Ja, okay. Ja, es sind drei Weltmeisterschaftsmedaillen in Summe, um hier jetzt auch noch mal ein bisschen zu posen. Und oh, bei den Europameisterschaftstiteln bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber ja, also
Da hast du
gefährliches
was mit mir
Halbwissen.
gemeinsam. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, vollkommen in Ordnung. Mein Name reicht ja.
Ja, auf jeden Fall wollen wir heute mal ausführlicher über die anstehende Beachvolleyball-EM sprechen, die zwischen dem 12. und dem 16.8. in Polen in Starja Bielsko stattfindet. Können wir natürlich nicht tun, ohne auch auf die damit verknüpfte Olympia-Quali, das deutsche Beachvolleyball samt Team Rochaden mal insgesamt einzugehen. Lass uns aber mal direkt mit der EM loslegen. So ganz allgemein gefragt, Julius, was erwartest du von der EM bei den Männern? Oder sollten wir irgendwie eher von den skandinavischen Meisterschaften sprechen? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, natürlich ist es so, dass bei einer Europameisterschaft jetzt Skandinavien im aktuellen Beachvolleyball den Ton angibt, also zumindest bei den Herren. Und dass das ganz, ganz klare Titelfavoriten sind. Also ein Team aus Norwegen, Anders Wohl, Christian Sørum, die ja jetzt, so kann man auf ihren Social-Media-Kanälen sehen, auch tatsächlich wieder im vollumfänglichen Balltraining sind. Bei den beiden Teams aus Schweden ist es ja auch noch ein bisschen Verletzungshistorie jetzt gewesen. Aber ich denke, dass wir diese drei Teams dann dort am Start haben. Und das muss man dazu sagen, wenn die antreten, sind das natürlich auch die allergrößten Titelkandidaten. Ne? Ob die dann in der Setzung irgendwann sich dooferweise im Vorhinein mal rauskegeln, das kann ja immer mal passieren. Aber hast du sehr, sehr richtig eingeschätzt, dass diese drei irgendwie die Medaillen unter sich mit ausmachen werden? Ich glaube, davon kann man als Außenstehender ausgehen, ja.
Ja, genau. Wollte jetzt schon fragen, ob die Schweden für dich, und damit meine ich, es gibt ja zwei schwedische Top-Teams, ob die schlagbar sind, wenn die annähernd in Normalform spielen, vielleicht noch mit dem Zusatz, und du hast es so ein bisschen vorweggenommen, von jemand anderem als Mohl und Sørum, weil das halt natürlich mit Abstand die Top-Teams sind, ne?
Ja, also ja, wenn es eine Frage ist, so, dann definitiv schlagbar auf jeden Fall. Ich glaube, dass es immer so war, dass du diese Teams gerade in der Sportart wie Beachvolleyball unter vielleicht dann auch interessanten Bedingungen, die vor Ort sein könnten. Ich glaube, das ist immer auch historisch so gewesen, dass diese Teams schlagbar sind. Die haben ihre Qualität, deshalb sind sie ganz mit dabei da oben. Ich meine, wir sprechen ja jetzt sehr, sehr aktuell. Wir haben ja gerade die Eindrücke aus Brasilien, Beach Pro Tour Event, wo bei den Herren Martins Plavins, der glaube ich ein Jahr jünger ist als ich, also Mitte 40, zusammen mit seinem Partner Fokkerots, dort das Turnier gewonnen hat. Also das ist erstmal in dem Alter eine unfassbare Leistung, Top Beachvolleyball noch zu spielen, dann als Abwehrspieler auch. Bisher hat man die ja dann oftmals als Blocker gesehen, wenn sie älter wurden, Jake Gibb, Phil Dahlhauser, solche Kandidaten, aber das als Abwehrspieler zu sehen, der auch wirklich viele Bälle bekommt, auch im Sideout, das ist extrem interessant. Der spielt natürlich auch bei den Europameisterschaften mit. Frankreich, die dort im Finale ja interessanterweise deutlich unterlegen waren, auch Kandidaten. Also das ist bei den Herren schon unfassbar interessantes Teilnehmerfeld und sehr, sehr, sehr spannend. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn man auch mal ein bisschen zurückschaut. Wir haben ja eine Zeit jetzt, in der Brasilien und USA nicht mehr so tonangebend sind. Die Amerikaner kommen ein
Genau.
bisschen nach, aber Europa ist da unfassbar stark. Das heißt, dann ist so eine Europameisterschaft jetzt rein sportlich vom Niveau her, ja, sehr, 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 sehr interessant und eins der Top-Events und Highlights dieses Jahr.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu diesen Top-Teams, zu den drei, die wir vorhin gerade aus den skandinavischen Ländern genannt haben. Um das auch ein bisschen in Relation zu setzen zu dem deutschen Beachvolleyball, wozu wir gleich noch kommen. Also da haben wir Nielsen Andersson, die sind die jüngsten WM-Finalisten aller Zeiten mit der WM-Finale im letzten Jahr im November 2025 in Adelaide. Die sind 21 und 20 Jahre alt, Vize-Weltmeister letztes Jahr geworden und Nummer 1 der Welt. Dann haben wir Armand Helwig, man kann schon fast sagen, also es fühlt sich schon so wahnsinnig etabliert an. Aber die sind auch erst 24, ne? Also die haben Olympiagold in Paris vor 2 Jahren gewonnen. Leider aus unserer Sicht. Mit Clemens und Nils dann im Finale auf 2. Haben in diesem Jahr schon 2 Elite-16-Turniere, also im Prinzip sowas wie der Grand Slam im Beachvolleyball, also die höchste Turnierform Beachvolleyball auf der Pro Tour, gewonnen. Wie gesagt, 24 Jahre erst. Und dann hast du gerade Mohl und Sorum angesprochen. Die sind die Nummer 4 der Welt, aktuell amtierender Europameister, haben auch schon Elite-16-Sieg in 26 und Olympia-Bronze geholt in Paris. Und da denkt man ja schon, wenn man den Namen hört, okay, das sind so die Methusalems oder wie auch immer der Buch lautet. Aber die sind 29 und 30. Klar, vielleicht auch mit den ein oder anderen körperlichen Herausforderungen, aber ja, eigentlich auch noch wirklich bestes Beachvolleyballalter. Und du hast es gerade gesagt, ne? Also es gab sicherlich schon mal einfachere Europameisterschaften als die anstehende. Und jetzt sind wir halt auch bei einer Europameisterschaft, die sich im Olympiazyklus befindet. Was machen die drei Teams oder beispielsweise die schwedischen Teams denn so viel besser als der Rest der Welt? Und wie können die schon so konstant auf hohem Niveau in dem Alter spielen? Hast du eine Erklärung für?
Ja, geht sehr, sehr tief. Ich habe ja eben die Problematik, dass ich mich selten auf den Punkt ausdrücken kann, aber wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Also ich glaube, man macht den Fehler, also man packt diese drei Teams so als skandinavisches Modell weg. Ich glaube, man muss sie aber dann doch mindestens in zwei Kategorien nochmal aufsplitten. Christian Sorum und Anders Mohl spielen für mich noch den klassischsten Beachvolleyball von diesen drei Teams. Also viele Spielsituationen im Sideout über letztendlich drei Kontakte aufgebaut. Christian Sorum zum Beispiel ohne oberes Zuspiel, trotz einer Regeländerung, die viel liberaler ist, gab es da meinem Kenntnisstand und was ich so sehe, wenig Anpassungen. Also die spielen ihre Stärken natürlich mit einem unfassbar überragenden Spieler Anders Mohl aus, mit einem Blockspiel, was er für Fähigkeiten hat wie kein anderer, mit diesem sehr, sehr tiefen Stemmphase im Block, sehr, sehr gute Koordination, Lesen des Angreifers und natürlich über eine Aufschlagdominanz von Anders Mohl und eher einer klassischeren auf wenig Druck und Quote bedachte Aufschlagstrategie von Christian Sorum. Also das ist noch Beachvolleyball, sagen wir, eine Weiterentwicklung zu meiner Zeit, aber alles noch sehr, sehr nah an dieser alten Philosophie dran. Wenn man so will, kann man so ein bisschen vielleicht den Spielstil von Phil Dahlhauser mit Anders Mohl vergleichen. Und der hatte ja dann in verschiedenen Phasen mit Todd Rogers auch Partner oder auch mit Niklos Senna Partner, die ihm jetzt in vielen Bereichen im Sideout, in den Varianten, die er spielen konnte, unterlegen waren, aber die insgesamt als Team halt sehr, sehr stark fungiert haben. Und er dieses Team auch oftmals geführt hat. So sehe ich das bei Anders Mohl eben auch. Soll Christian Zorum überhaupt nicht schmälern, aber glaube, so kann man es vielleicht mal stehen lassen. Die sind ja auch einen Weg gegangen, sehr, sehr früh zusammenzugehen über ein Sportprojekt. Und da ergänzen sie sich dann auch mit der Schule der Schweden, dass diese Teams eben schon sehr, sehr früh in ihrem Leben mit Leistungssport in Kontakt gekommen sind. Also als Team A zusammen sind, das ist, die kommen irgendwann, spielen sich aus dem Juniorenbereich in die Senioren rein und haben gegenüber jetzt allen anderen Teams oder vielen, vielen Teams sehr, sehr viele Trainingsstunden zusammen verbracht, arbeiten mit dem gleichen Trainerteam, haben diverse Junioren-Höhepunkte hinter sich gebracht, Drucksituationen erlebt und sind dort eben auch geformt, gestärkt und eben besser geworden, haben sich dann letztendlich hochgespielt. Beide Teams haben diese Etablierung im internationalen Männer-Beachvolleyball sehr, sehr schnell geschafft. Also das war schon so schnell, es hat einem fast schon Angst gemacht. Und sind dann einmal etabliert, auch aus dieser Weltspitze nie wieder raus. Das ist, finde ich, für alle drei Teams interessant. Bei den Schweden ist es ein komplett anderer Spielstil. Eine Philosophie, die von den Trainern entwickelt wurde, ganz, 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 ganz früh als Team gescoutet, sicherlich aus einem Mangel an Alternativen, ne? Viel, viel weniger Einwohner, viel, viel weniger, die diesen Sport spielen, viel, viel weniger Bedeutung der Hallennationalmannschaft. Besseres Scouting dahingehend, dann zu sagen, okay, wenn wir zwei Athleten brauchen, was für Anforderungen haben wir an die, was können wir aus denen machen? Und das ist dann jetzt, finde ich, schon ein anderer Ansatz, was das junge Spielsystem angeht, was die Innovationen angeht, ist es aber auf Seiten der Schweden auch dahingehend interessant, dass sie das mit zwei Teams geschafft haben, in diese Weltspitze vorzudringen. Und ich glaube, das WM-Finale letztes Jahr, du hast ja gerade angesprochen, das war dann so der ultimative Beweis, das zu sehen, auch mit zwei Trainern, diese Teams dann auch zu coachen. Das war ein Bild, da konnte man so eine Glocke drüber stellen und sagen, wow, das ist ein neues Benchmark im Beachvolleyball. Und das kommt eben aus Skandinavien, aber am Ende ist es finde ich, ein schwedisches Modell. Also klar können wir da noch eingehen, ob diese Teams natürlich viel im Sprungzuspiel arbeiten, die Regeländerung sehr, sehr
Sehr
schnell
spektakuläre
aufgefasst haben.
Spielweise. Ja.
Unfassbar spektakulär, passt super in unsere Zeit, ist Instagrammable. Du kannst die kleinen Clips wunderbar überall reinschieben. Ich glaube, das war nicht der Ansatz, das so zu entwickeln, aber du siehst es auch in den
Aber die
Fähigkeiten
Kunst.
der Athleten, ja, siehst du es, was sie für Stärken haben, ne?
Aber die Kunst ist natürlich, es spektakulär aussehen zu lassen, aber es auch gleichzeitig erfolgreich sein zu lassen, ne? Und das ist ja bei dem gegeben. Insofern ist das eigentlich eine ganz schöne Kombination. Und wo du gerade bei dem Sprungzuspiel bist und so weiter, das ist mir, ich glaube, bei der EM letztes Jahr aufgefallen, dass eben Mohl und Zorum, die haben es geschafft, die so ein bisschen aus ihrer Spielweise rauszuzwingen durch den sehr aggressiven Aufschlag, ne? Also wo es dann, also das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wo die Schweden, also Armand Helwig, wo es denen nicht so einfach war, das Sprungzuspiel sozusagen dann wirklich auch an den Mann zu bringen oder überhaupt auszulösen. Das haben die ganz gut geschafft, die Norweger, ne? Also es gibt schon Wege, dann auch den Gegner oder die Schweden aus diesem Konstrukt rauszuzwingen, ne? Aus der Komfortzone.
Ja, genau. Also wenn man diese Teams gegeneinander spielen sieht, ist natürlich klar, dass das extrem viel an Anders Mohl hängt. Topspin-Sprungaufschlag ist bei ihm immer eine Waffe, egal welches Team du gegenüber hast. Aber der muss kommen, nicht nur aufgrund der Asse, die dir dann deine Punkte bringen, sondern auch, um ja dem Gegner gar nicht erst diesen Rhythmus zu geben, ihm seine Spielstruktur zu zerstören. Das ist bei den beiden, auch weil sie sehr, sehr gute Annahmespieler sind, sehr, sehr gute Zuspieler, extrem schwierig, weil das über eine taktische Variante, also ein Top-Float, Stop-Float oder andere vielleicht taktisch kurz gespielte Float-Varianten oder auch ein Topspin kurz, extrem schwierig ist, weil es eben so gute Annahmespieler sind. Das steht ganz, ganz oben. Allerdings ist es eben so, dass das nur Anders Mohl kann. Natürlich hast du den Vorteil, wenn Christian Sørum den Aufschlag hat, hast du Anders Mohl vorne am Netz. Aber das schaffen sie dann schon regelmäßig, ihn da auch einfach frei zu spielen. Geht dann sicherlich und auf dem Niveau sehr, sehr viel auch über Scouting. Das heißt, wann wird der zweite Ball wirklich tatsächlich angegriffen? Wo wird er hin angegriffen? Das war letztes Jahr so, wenn in den Duellen, in denen sie gegeneinander spielen, aber auch jetzt auch dieses Jahr, das sind immer Überlegungen, die ja jetzt nicht nur Anders Mohl und Christian Sørum anstellen, sondern jedes Team, wenn sie gegen diese Variante eben Beachvolleyball spielen. Würden wir auch, wenn wir das versuchen wollen gegen die beiden, dann müssten wir uns auch diese Gedanken machen.
Ja, das will keiner sehen.
Ich glaube auch nicht. Das wäre
Zumindest
schnell vorbei.
bei mir nicht. wenn wir jetzt nochmal auf das letzten Satz zum schwedischen Modell, ich hatte ja vor, im Frühjahr hatte ich ja den Clemens Wickler hier auch zu Gast im Podcast. Zu dem Zeitpunkt sah es noch ganz gut aus, was seine Schulter anging. Zumindest war er sehr optimistisch. Kommen wir gleich nochmal zu. Der, meine ich, mich erinnern zu können, gesagt hat, dass die Schweden halt auch ganz früh in den Sand gesteckt wurden. Ne? Das ist auch nochmal anders als vermutlich jetzt auch bei uns in Deutschland. Ne? Dass sie also sehr, sehr früh, vielleicht eben dadurch bedingt, dass eben Hallenvolleyball da überhaupt auch keine Rolle spielt, du hast es mal so angedeutet vorhin. Die haben dann scheinbar sehr früh schon im Sand ihre Laufbahn genommen. Ne? Ist das auch ein Grund dafür, warum die dann jetzt auch so früh schon so erfolgreich sind? Und so, ja, so geskillt sind in dem Alter.
Ja, auf jeden Fall. Also ich vergleiche es gerne so auch mit meinem eigenen Werdegang. Ich habe auch sehr, sehr früh mit Beachvolleyball angefangen, aber diese Art und Weise, auch tatsächlich Leistungssport zu betreiben, diese hohen Trainingsumfänge zu fahren, auch im athletischen Bereich. Ich glaube, da sehen wir einen Riesenunterschied, wenn wir diese athletische Entwicklung dieser Teams in den jungen Jahren sehen, dann kann man sich ein Bild davon machen, wie früh sie damit auch begonnen haben. Ich glaube, historisch war es bei den Schweden immer so, dass sie aus einem sehr, sehr guten athletischen Kontext kamen. Ich habe das oftmals erlebt bei Trainingssituationen mit schwedischen Teams, dass sie einen sehr, sehr hohen Fokus auf Krafttraining und wirklich, wirklich hartes, fokussiertes Krafttraining mit drei, teilweise vier Einheiten die Woche. Selbst Teams, die gar nicht international oben mit dabei waren, war bei mir in unserer Zeit oftmals so, dass Schweden natürlich eine Rolle gespielt hat im internationalen Beachvolleyball, aber beileibe nicht diese Rolle, die sie jetzt eingenommen haben. Aber was immer klar war, ist, dass das Thema Krafttraining, Athletik dort einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte. Und das erleben wir natürlich jetzt mit wirklich sehr, sehr ja, gut geskillten, fleißigen, aufgeschlossenen und auch professionellen Athleten. Und daher auch eben diese Entwicklung, warum sie schon so früh eben so gut sind. Man hat eigentlich im technischen Bereich wenig Schwächen. Diese Athleten, die jetzt auf die Tour kommen, nicht nur in Schweden, auch in anderen Ländern, die sind einfach Schritte voraus zu den Athleten, die es halt in den Generationen vorher war. Vor allem, wenn wir uns das Themenfeld oberes Zuspiel anschauen, das ist natürlich der Riesenschlüssel für diese Spielvariante. Du kannst das alles nicht aus dem Baggerzuspiel lösen, sondern du musst das aus dem oberen Zuspiel und dann natürlich auch im Sprung lösen. Und ja, das wird natürlich, beziehungsweise ist ein Element, was du auch über Trainingsstunden und frühe Anlage dann auch trainieren musst. Und das sieht man da und das ist dann auch letztendlich der Lohn, warum sie so gut sind, weil sie das sehr, sehr fleißig und ambitioniert machen.
Ja, kommen wir mal mit Hinblick auf die EM auf den Leistungsstand der deutschen Teams. Das ist auch nochmal vielleicht für die, die sich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben. EM, 32 Teams nehmen teil in Polen in 10 Tagen. Gespielt wird in 8 Gruppen und bei den Herren nehmen, glaube ich, drei deutsche Teams teil und bei den Damen sogar 4. Und wenn wir jetzt mal mit den Jungs starten, bestes Männerteam in der Weltrangliste, derzeit auf Platz 9, Nils Ehlers, Clemens Wickler, also unsere Silbermedaillengewinner von Olympia in Paris von vor 2 Jahren, werden aber eigentlich jetzt seit fast einem Jahr schon durch die Schulterverletzung von Clemens ausgebremst, weshalb jetzt ja Nils auch interimsweise mit Louis Wüst zusammenspielt. Was traust du bei der EM den deutschen Männerteams grundsätzlich zu und Nils mit seinem Interimspartner Louis im Speziellen?
Ja, es ist sicherlich eine sehr, 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 sehr schwierige Ausgangssituation für alle Männerteams. A, weil sie oftmals in der Kombination jetzt erst seit einigen Turnieren zusammenspielen. Sei es gewollt, weil es eine neue Teamformation war, oder eben ungewollt, weil es durch Verletzungen irgendwo beeinflusst ist. Ich glaube, das zieht sich so komplett bei den Männern als auch bei den Frauen, können wir gleich noch ein Wort drüber verlieren. So durchs Bild, oder es ist so ein Muster. Insgesamt würde ich sagen, mit Ausnahme von Sinja und Svenja haben wir kein Team, was dort anreist, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Medaillenkandidat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eine Europameisterschaft bisher immer für Überraschung gut war, vor allem in den Jahren, in denen sie so ein bisschen droht unterzugehen. Das ist in diesem Jahr nicht so der Fall, weil sie extrem sportlich aufgeladen ist, über die Möglichkeit, sich eben dort direkt einen Startplatz für die Olympischen Spiele zu
Olympia-Ticket.
sichern. Ja,
Genau.
das ist ein absolutes Novum. Damit ist es mit Abstand wichtigste Turnier des Jahres für alle Teams. Nicht aufgrund des brutal geringen Preisgelds, was übrigens immer noch so hoch ist wie zu den Zeiten, als wir gespielt haben. Also letztendlich
Sag mal,
peinlich
wie
für.
hoch es ist.
Ich glaube, es ist 20.000 für den Gewinn. Müssen wir nochmal
Oh wow,
recherchieren,
muss man sich mal vorstellen,
aber
ne?
es ist peinlich.
Ja.
Es ist absolut, absolut peinlich.
Ich habe mit Clemens auch schon ein bisschen, also weil mir das immer im Herzen liegt, ne, so über die Vermarktung gesprochen. Kommen wir auch gleich nochmal zu Potenzial Beachvolleyball in Deutschland und der Status quo. Aber es ist natürlich im Vergleich zu anderen Top-Sportarten natürlich echt ein Topfen auf den heißen Stein. Aber das wäre tatsächlich nochmal eine separate Folge wert im Hinblick auf auch so viele Sportarten, die das gleiche Schicksal teilen. Ne? Ja,
Genau.
genau. Aber lass uns nochmal zum Sportlichen zurückkommen.
Ja, genau. Also ich würde es natürlich jedem Team wünschen, diese 20.000 mitzunehmen oder eben das Ticket für Olympia. Aber ich glaube, wir müssen gerade aus deutscher Sicht da mit sehr, sehr viel Demut antreten. Jedes Team aber letztendlich auch ein bisschen für sich selbst betrachten. Für Louis und für Nils wird sicherlich einfach ein brutal interessantes Turnier werden. Ich glaube, dass die Bedingungen den beiden dort ganz gut liegen. Ich kenne die Location dort vor Ort. Ist ein Traum. Also wir sind ja früh dran. Wer noch irgendwie Lust hat, dort anzureisen, ist eine traumhaft schöne Hotelanlage, Hotel Anders, an einem See gelegen, Masurische Seenplatte. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Fleck Erde, traumhaft gelegen mit verschiedensten Beachvolleyball-Courts an einem Hang unten im Center Court. Die Polen sind ja eh total Volleyball verrückt. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das zu tun, wer da Interesse dran hat. Ich denke aber mal, dass das gerade am Wochenende, so Freitagabend, Samstag, Sonntag, die Wahrscheinlichkeit gerade bei den Herren dann vielleicht gar nicht mehr so groß ist, die deutschen Teams zu sehen. Ich wünsche ihnen das, aber aufgrund der Stärke, die wir ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen haben, glaube ich, wären so Viertelfinalränge schon starke Leistung, sich da eben vorzuspielen. Und das ist natürlich ein bisschen geschuldet aufgrund der Situation international. Da sind eben andere Teams gerade dran, die den Ton angegeben haben. Wir haben ja bei Olympia in Paris erlebt, dass Nils und Clemens das können, da oben mitzuspielen, auch diese Teams zu schlagen. An einem Tag X, jetzt durch die Verletzung von Clemens, in einer neuen Teamkonstellation, wäre es wirklich eine sehr, sehr große Überraschung, wenn die beiden da ins Halbfinale oder in die Medaillenränge vordrängen würden. Eher sehe ich es dann tatsächlich bei Fretschner Henning, von denen ich einen echt guten Eindruck beim Queen and King of the Court Turnier in Hamburg hatte. Danach erstes Turnier, kein Elite, aber ein Pro Tour Event in der Türkei gewonnen. Also schon auch ein Team, was dort vor Ort mit den Bedingungen, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift, wie schön es dort war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dort, gerade wenn es mal geregnet hat, sehr, sehr harter Sand ja, vorliegen kann oder den Untergrund stellt. Und das sind natürlich schon Bedingungen, die dann auch die Athletik bei einem Louis positiv beeinflusst. Und ja, bei Lukas und Paul eben dann auch. Das sind ja so ein bisschen meine Erwartungen und bin natürlich trotzdem da und drücke den beiden oder allen deutschen Teams natürlich die Daumen.
Hast du eigentlich, ich habe jetzt nichts gelesen oder lesen können, ich habe nichts gefunden. Gibt es eigentlich einen neuen Stand bei Clemens? Also ich hatte ihn ja im Podcast im Frühjahr, da war der Plan noch, Ostrava zu spielen und die EM auf jeden Fall. Wir wissen natürlich jetzt, dass sich das erledigt hat und es zieht sich ja wirklich auch schon sehr lange, Schulter immer problematisch. Ich weiß, gibt es irgendein Announcement zufällig, von dem du Kenntnis genommen
Nee,
hast oder ist das auch noch Blackbox?
ich hab da jetzt auch nichts Genaueres gehört. Ich glaube, das macht auch in dieser Phase, die mir natürlich für ihn total leid tut, weil am Ende ist es jetzt eine ganze Saison, die dahin gezogen wird. Ich glaube, am Anfang in der Diagnose war es eine Sache, wie so häufig bei ihm, dass er schon Schulterprobleme hatte, war ja auch letztes Jahr bei der EM gehandicapt, es man dann aber immer irgendwie in den Griff bekommen hat. Jetzt war es eben so gravierend, dass er gesagt hat, er will das erst, wenn es auch wirklich in der Belastungssteuerung stärker wurde, im Training, in dieser Ranführungsphase hin zu Wettkampfstress auch auf die Schulter zu geben, dann sich tatsächlich auch erst einschreiben. Und sowas verläuft natürlich immer brutal in Wellenform. Das ist jetzt nie, dass man sagen kann, so ich kann in 3 Wochen folgendes Turnier spielen. Ich glaube, mit den Absagen jetzt für das Beach Pro Tour Elite dann in Hamburg und auch bei der EM, dass das für ihn auch mental ja, recht bescheidene, man kann es ja sagen, beschissene Situation ist, diese beiden Highlights dann irgendwann auch aufzugeben.
Total.
Mit einem Vorlauf von so 6 Wochen hoffst du natürlich immer noch da irgendwie ranzukommen, weil selbst wenn jetzt die Schulter ihm die Rückmeldung im Training gibt, okay, du kannst wieder voll belasten, dann musst du ja auch erstmal das wieder tolerieren, weil so 2, 3 Wochen Trainingsmatches, die vielleicht ein unterklassigeres Turnier spielen, da wieder Erfahrung rauszuziehen, okay, wie verhält sich das? Das heißt, da dann immer wieder so an die Medien im Beachvolleyball zu kommunizieren, das macht dich dann auch irgendwann selber kaputt, wenn es immer wieder negative Dinge sind. Das heißt, ich glaube, wenn es positiv ist, werden wir es erfahren. Er wird dann ja die Turniere sein. Und ich schätze einfach mal, durch dieses Aufgeben dieses Blocks jetzt Hamburg und Starja Blonki, für mich zeigt das alles, dass er was drauf oder alles dran setzt, den Start der Olympia-Quali mitzunehmen. Also
Nee, genau, das hat er auch schon gesagt im Podcast, dass das auf jeden Fall das Ziel Nummer eins ist, die Olympia-Quali. Genau. Jetzt hätte man natürlich die EM schon mit reinziehen können. Du hast es schon gesagt, da wird auch ein Ticket vergeben für den Sieger. Aber die Olympia-Quali ist natürlich ganz hartes Ziel von Clemens. Ich hoffe, dass die Schulter es ermöglicht, ihm das Ziel auch nach wie vor weiter nachzuverfolgen. Ja.
ja, klar.
Ja, okay. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Elite 16 Turnier in Hamburg. Das findet diese Woche statt. Und wer noch nichts vorhat, bitte hingehen. Also findet in Hamburg an der Rennbahn vom 6. bis 9. August statt. Und da sind große Teile der Weltspitze vertreten. Also nochmal, Elite 16, wer da nicht so drin ist, höchste Turnierform, die es weltweit im Beachvolleyball gibt. Und natürlich jetzt so eine Woche vor der Europameisterschaft nochmal unter einem besonderen Gesichtspunkt. Wie sehr hilft sowas in der Vorbereitung? Ist das Gold wert vor der EM? Vor allen Dingen für Nils, Louis, die ja noch nicht so eingespielt sind. Ist das Gold wert, vor der EM einfach nochmal so ein starkes Turnier dann mitnehmen zu können?
Ja, es ist oftmals so ein bisschen Geschmackssache. Im Beachvolleyball, ich glaube, die Zeiten haben sich dann wenig verändert. Kommt so ein Turnierkalender irgendwann raus und du kannst ihn gut finden oder schlecht finden, aber es ist ja deine eigene Entscheidung, die Turniere zu signen und zu spielen. Ich würde das auch so sehen, dass man es als positiven Block nimmt. Du hast, wenn du so willst, eine Generalprobe auf allerhöchstem Niveau. Jetzt gibt es Philosophien, wo man sagt, okay, direkt eine Woche vor dem absoluten Highlight eher vielleicht ein unterklassigeres Turnier zu fahren. Ich glaube, in Anbetracht der Gesamtturniere können wir froh sein über jedes Elite 16, was stattfindet. Wenn es dann auch in Europa stattfindet, ist auch die Anreise jetzt nach Staria Blonki moderat. Du musst keinen Zeitzonenwechsel, keine andere Kultur. Eine Vielzahl der Teams, die du bei der EM jetzt auch über die Gruppenauslosung ist schon raus. Du weißt ja, gegen wen du spielst. Vielleicht hast du sogar noch mal die Chance, dieses Team dann auch noch mal zu scouten in Hamburg. Also auch wenn du gar nicht gegen es spielst, noch mal mehr Erkenntnisse zu bekommen. Ich finde das gut, weil es so ein bisschen so diesen Beach-Sommer abdeckt oder abbildet. Ne? Klar, die Teams kommen jetzt aus Brasilien zurück. Letzte Woche haben jetzt Hamburg. Und da kann man sich natürlich schon entscheiden, dann nicht den Weg nach Brasilien zu gehen und eben nur zwei Turniere am Stück zu spielen. Aber das sind Vollprofis, das stecken die schon weg.
Lass uns dann mal einen Blick auf die Damen werfen. Und hier würde ich mit dir gerne mal noch ein bisschen gezielter auf die Teamrochaden eingehen. Da ist viel passiert. Vielleicht auch noch mal kurz so ein bisschen Housekeeping. Also Svenja Müller, Sinja Tillmann haben sich ja, kann man sagen, in der erweiterten Weltspitze etabliert in den letzten Jahren, ist auch sozusagen das Team der Konstante, also wo es jetzt keine Partnerinnenwechsel gab, haben jetzt in diesem Jahr zweimal einen fünften Platz bei Elite 16 Turnieren gemacht, aktuell Nummer 7 der Welt. Dahinter wird es dann ziemlich wild, weil es, wie gesagt, viele neue Teamkonstellationen gegeben hat aus unterschiedlichen Gründen. Also es ist ja auch oft so ein Domino-Effekt, ne? Wenn irgendwo ein Stein fällt, dann fallen plötzlich mehrere. Da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt ist es bei den Frauen im Hinblick auf die EM anders als bei den Männern. Bei den Frauen sind die Top 4 der Weltrangliste nicht dabei. Das sind nämlich dreimal brasilianische Teams und einmal ein US-amerikanisches Teams. Du hast vorhin schon gesagt, du siehst Svenja und Sinja da aus deutscher Sicht auf jeden Fall vorne. Sind ja EM-Dritte letztes Jahr geworden und haben die EM 2024 gewonnen. Direkt mal zum Hot-Take. Wo landen sie deiner Meinung nach? Und die größten Medaillenchancen hätten sie, hast du ja gesagt. Ne? Also wenn du jetzt einen Hot-Take abgeben müsstest, was würdest du sagen? Finale Platzierung bei den beiden?
Also ich fände es ganz geil, wenn sie Europameister werden oder Europameisterinnen. Ich traue denen das zu, wenn man das Teilnehmerfeld dort sieht. Also du hast es letztes Jahr ja, finde ich, bei einer WM-Blaupause gesehen, dass die beiden Lettinnen Weltmeisterin geworden sind. Dass sie es geschafft haben, sich eben auf dem Niveau gegen Kanada, gegen USA letztendlich durchzusetzen. Am Ende auch so einen Titel dann mitzunehmen nach Hause und Weltmeisterin zu werden. Und genau das Gleiche, das traue ich Sinja und Svenja eben auch zu. Ich sehe da leistungstechnisch keinen Unterschied. Das Einzige, was ihnen noch so ein bisschen noch nicht gelungen ist, ist wirklich bei diesen Highlights, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, eben einen rauszuhauen. Dass sie auf der europäischen Bühne, da haben sie das schon so, so oft bewiesen, dass sie dazugehören. Und ich glaube, es wird den beiden auch tatsächlich ein bisschen Luft geben, so für die nächsten beiden Jahre. Ich weiß ja auch, wie sie arbeiten, so wirklich mit Dingen, die sie über Zeit entwickeln wollen. Das Wenn ich mir was wünschen könnte, klar, als Deutscher, beiden Titeln nach Deutschland zu geben, ist klar, aber den beiden, diese Bestätigung früh zu geben, ja, wir können das, auch wenn es wirklich, wirklich drauf ankommt, das würde ich den beiden tatsächlich wünschen in ihrer Vita, weil sie dazu das komplette Zeug mitbringen. Und dann zu wissen, bei dem Know-how, was in dem Team zugrunde liegt, was können wir mit den nächsten 2 Jahren anstellen, um uns vielleicht noch bessere Waffen zu bauen, die wir dann bei den Olympischen Spielen abfeuern wollen. Das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Ich glaube, das können Sie auch so machen. Wenn Sie nicht Europameisterinnen werden, werden Sie sich sicherlich, wenn Sie gesund bleiben, über das normale sportliche Ranking, wie auch immer es dann aussehen wird, werden sich qualifizieren für die Spiele. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber so diese Luft zu haben, diese Freiheit zu haben, mit dem Titel und diesem absoluten Novum jetzt schon so früh dieses Olympiaticket in der Hand zu haben, das fände ich sehr, sehr interessant aus deutscher Sicht.
Ja, Julius, jetzt haben wir relativ lang über Sinja und Svenja gesprochen mit den ja doch aus, durchaus vielversprechenden Perspektiven für die EM und für das Elite-16-Turnier in Hamburg. Und jetzt müssen wir uns natürlich nochmal mit der Frage beschäftigen, welches andere Team hat vielleicht noch das Potenzial, so in diese Leistungsklasse mal vorzustoßen. Hintergrund ist, dass ja, bei den Damen gab es so ein bisschen, es war so wie Tanz nicht in den Mai, aber Tanz in den August mit Damenwahl. Also da gab es eine ordentliche Rochade bei den Damenteams, haben wir vorhin schon erwähnt. Linda Bock und Luisa Lippmann haben sich im Juli getrennt, so ein bisschen auf Initiative von Luisa hin. Inzwischen spielen dann Luisa Lippmann und Melly Paul zusammen, sowie Lea Kunst und Linda Bock. Sandra Ittlinger und Annalena Grüne haben sich ebenfalls getrennt. Sandra spielt jetzt mit Kim van der Velde. Und alle sind von den Paarungen, die wir gerade genannt haben, bei der EM im Hauptfeld dabei. Jetzt stellt sich mir die Frage als Sportfan von außen, und vielleicht geht das einigen anderen Beachvolleyball-Fans und Sportfans da draußen genauso. So kurz vor so einem wichtigen Turnier, so ganz kurz vor der Olympia-Qualifikation oder beziehungsweise dem Zyklus der Olympia-Qualifikation, woran erkennt man eigentlich, dass nicht die Leistung, sondern die Teamkonstellation das Problem ist? Also, und wann ist ein Partnerwechsel richtig und wann gibt man vielleicht auch eine Partnerschaft zu früh auf?
Ich glaube, dass das jetzt keine Ad-hoc-Entscheidung war. So nach dem Motto, das Dienstagstraining war nicht gut, lass uns auf den Mittwoch hin mit neuen Partnern was versuchen. Ich glaube, ein bisschen zeichnet sich das ab. Du hast es gerade angesprochen, die Olympia-Quali steht bevor, soll irgendwann im November starten. Turniere sind da ja noch nicht raus, aber irgendwie so im November, auf jeden Fall dieses Jahr, soll sie eben beginnen. Wenn man dann rückwärts rechnet, und das macht man in so einer Saisonplanung meistens, dass man vom Start aus oder vom Saisonhöhepunkt aus schaut, dass man dem eben letztendlich alles unterordnet. Das ist natürlich für die Teams, für letztendlich alle, auch Einzelspielerinnen, ist bei den Herren ja genau nichts anderes, dass das absolute Highlight dieser Olympiade, wenn du so willst, sich erstmal zu qualifizieren. Und in dem Leistungsklassement befinden sie sich ja auch. Und das ist jetzt bei keiner Spielerin und bei keiner Konstellation bisher eben durch die Decke gegangen. Also, dass man sich dort dann auch Gedanken gemacht hat, okay, ist das alles so das Richtige? Ist unsere Entwicklung vernünftig? Sind wir hier am richtigen Stützpunkt aufgestellt? Wie sieht es mit den Trainern aus? Ich glaube, dass haben die Teams sich sehr, sehr lange schon diese Gedanken gemacht. Und es wirkte für mich dennoch so ein bisschen so wie früher. Ich habe immer gerne so diese Kinder-Rate-Show geguckt, 1, 2 oder 3, wo du dann so, ob hier
Michael
wirklich
Schanze.
richtig steht. Ja,
Sehr
genau.
gut.
Dann
Jetzt
springst du mal von 1
wissen
auf
alle, in
2
welcher
und dann.
Alterskohorte wir stecken.
Genau. Ah, Schau dir die Bilder an hier von uns beiden. Da sieht man das recht schnell, dass wir das geguckt haben. Aber so kam es mir vor. Und natürlich will man dann die EM mitnehmen, weil es die Riesenchance ist, sich natürlich mit einem Turnier direkt auf einen Schlag zu qualifizieren. Das wäre jetzt tatsächlich für mich eine Riesenüberraschung, wenn es eins dieser Teams schaffen sollte. Sinja und Sven, es ist ein bisschen anders, aber ich denke, dass da ganz, ganz viele Gründe, auch ganz individuelle Gründe dann mit zusammenkamen. Vielleicht war es bei Sandra und Kim van der Velde das gute Gefühl, was sie zusammen auch als Team schon mal hatten. Das ist ja quasi eine Reunion. Und bei den anderen, bei Linda und Luisa,
Lea.
so, danke. Genau, LL. Nein, bei
Ja,
Linda und
so.
Luisa, bei der
Ja.
Trennung, so. Fand ich sehr, sehr schön zu sehen, weil sie das sehr, sehr offen kommuniziert haben, wie sie auch darüber denken. Also, dass sie im Guten auseinandergehen, dass sie sagen, dass man sich da als Team vielleicht irgendwo trennen muss, um sich individuell weiterzuentwickeln. Es war da auch in der ganzen Struktur rund um Trainer, Hauptverantwortung, waren sie sich dann in dem Sinne auch nicht mehr ganz so grüne, welchen Weg sie da gehen sollen. Und dann ist es dann auch ganz klar, dass man sich diese Gedanken macht. Und auf den Zeitpunkt angesprochen, ist es natürlich eine Saison, die für diese Teams bisher eher suboptimal gelaufen ist. Es ist eh so eine Übergangssaison von den absoluten Höhepunkten, der Planung, welche Turniere spiele ich, in welche komme ich überhaupt rein. Beach Pro Tour sind sie allesamt auch nicht im Hauptfeld, jetzt auch in Hamburg erstmal nicht. Das zeigt ja auch ein bisschen so das Ranking auf. Also das gibt schon viele Gründe, warum die Teams dann gesagt haben, okay, in einer anderen Konstellation sind wir da vielleicht erfolgreicher.
Ja, ich würde gerne auch nochmal speziell auf die Paarung, also Lippmann-Bock, die Ex-Paarung Lippmann-Bock beziehungsweise die kommende Lippmann-Paul eingehen und so ein bisschen den Hintergrund meiner Frage noch erläutern. Also jetzt muss man sagen, Bock-Lippmann, beide aus dem Hallenvolleyball kommend, ne? Luisa Lippmann halt 24 noch bei den Olympischen Spielen mit Laura zusammengespielt. Sicherlich auch nicht so einfach, dann mit sagen wir, der besten deutschen Beachvolleyballerin, weiß nicht, der letzten 10 oder wie viele Jahre auch immer dann zusammenzuspielen. Da kommt man sicherlich auch mental ein bisschen unter Druck und man hat ihr natürlich auch noch angemerkt, dass sie sich auf die in Anführungsstrichen neue Sportart Beachvolleyball noch einstellen musste. Da konnte man noch ein paar Defizite erkennen. Dann hat sie 25 dann eben mit der Linda Bock zusammengespielt, das auch gar nicht so schlecht gemacht und jetzt haben sie sich 26 getrennt. Ich finde das halt von der Abfolge relativ schnell. Warum? Ich habe mir mal angeguckt, wie das eigentlich in unserer erfolgreichsten Zeit, an der du ja sehr maßgeblich beteiligt warst, ausgesehen hat. Und das klang für mich so ein bisschen, als sei Erfolg doch auch schon ein bisschen planbar. War natürlich eine andere Zeit, aber ist auch ein kleiner Fun-Fact. Also bei den Olympiasiegen von dir und Jonas 2012 in London, sowie von Laura mit Kira 2016 in Rio, war eben Jürgen Wagner sozusagen Trainerlegende und wie sagt man, Gold, Esel hätte ich jetzt fast gesagt, das ist natürlich Quatsch.
Goldschmied.
Goldschmied, Dankeschön.
Ja.
Im Beachvolleyball, also beide unter dem gleichen Trainer und ihr habt jeweils, also beide Olympiasiegerteams, 3,5 Jahre mit ihm vorher zusammengearbeitet und auch als Team so lange zusammengearbeitet und darauf hingearbeitet. Und bei dir zum Beispiel und Jonas war es ja so, dass ihr, als ihr zusammengekommen seid, schon auf einem sehr hohen Niveau gespielt habt. Also eigentlich von der Voraussetzung nochmal in Anführungsstrichen einfacher, weil ihr einfach schon so gut wart im Vergleich zu Luisa, die aus der Halle kam und erstmal sich auf das neue Terrain begeben musste. Klingt das nach Zufall oder ist so eine Kontinuität auch mal wichtig, um dem Ganzen auch ein bisschen Zeit zu geben?
Es ist immer schwer, das zu vergleichen. Ich glaube, dass man schon in den beiden Olympiasiegen eine ganz klare Handschrift in Sachen Philosophie, Arbeitsmentalität, Gedanken, die in einem Trainerstab gemacht wurden, wie Beachvolleyball aussehen muss in 4 Jahren, um wettbewerbsfähig oder olympiasiegfähig zu sein, dass das am Ende auch aufgeht mit einer goldenen Medaille, sind natürlich wirklich zwei außergewöhnliche Situationen, die dann in der Abfolge von 2012 auf 2016 natürlich für Beachvolleyball Deutschland grandios waren. Also da gehe ich noch komplett mit. Wir müssen aber, und das soll ja gar nicht irgendwo despektierlich klingen, dahingehend, dass das Einschränken, dass die Teams hinter Sinja und Svenja jetzt im internationalen Klassement, also wenn man sie leistungstechnisch auch als individuelle Spielerinnen einschätzt, ist bei den beiden Herren, nehmen wir Nils und Clemens raus, genau das Gleiche. Das ist ja nicht Weltspitze. Und das war sowohl bei Laura und Kira als auch bei Jonas und mir war das ganz klar der Fall. Ich weiß nicht genau, wie, also ich kam natürlich von Olympischen Spielen, ich war mit Christoph Diekmann vorher dort in der Quali Dritter, also über einen Zweijahreszeitraum in dem Olympic-Ranking Dritter zu sein, da hast du Medaillenchance, bist du ein Favorit auf eine Medaille. Wir haben es natürlich komplett versemmelt dann in Peking, aber ich sage das nur, um ein bisschen einzuschätzen, auf welchem Niveau man da zusammengegangen ist. Jonas war, glaube ich, in dem Olympic-Ranking knapp hinter uns, hat es dann in einem internen deutschen Race nicht geschafft, hätte sich aber locker unter den Top 10 qualifiziert als drittes deutsches Team. Diese Zeiten, die sind ja gar nicht mehr der Fall. Wir sind ja froh, wenn wir ein zweites Team bei den Männern und Frauen zu Olympischen Spielen bekommen. Also da reden wir ja über Qualifikationsplätze höher als 10. Und
Kurzer Einschub, Julius, woran liegt das eigentlich? Also wir haben wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns im Beachvolleyball und wir kennen das aus anderen Sportarten. Wir sagen immer, Zugpferde sind wahnsinnig wichtig, ne, um die Popularität zu steigern, um auch irgendwie so diese emotionale Komponente zu schaffen, um auch Präsenz zu bekommen, ja, bei Übertragung und so weiter. Ihr habt 2012 Gold gewonnen, Kira und Laura haben 2016 in Rio in beeindruckender Manier, die haben ja alles kurz und klein gespielt. Ich hatte das Glück, vor Ort sein zu können. Gewonnen, Gold gewonnen, dann Clemens und Nils waren bis auf das Finale wahrscheinlich auch das stärkste Team in Paris, sind dann dort, haben dort die Silbermedaille gewonnen. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass das dazu geführt hat, dass wir mehr Top-Teams generiert haben, sondern vielleicht eher weniger. Du hast es gerade gesagt. Ich meine, wir kommen gleich nochmal kurz zum Nachwuchs. Da tut sich ja ein bisschen was. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber hast du eine Erklärung, warum das so ein bisschen zu stagnieren scheint?
Nee, ich weiß auch nicht, ob man das direkt in Zusammenhang setzen kann. Also nur weil Clemens und Nils eine Silbermedaille gewinnen, müssen ja jetzt Luisa und Linda nicht ein besseres Team werden.
Nee, aber ich
Ich
meine natürlich
weiß,
so
das wolltest du
im
damit nicht sagen,
Nachwuchs und über Generationen. Natürlich dauert sowas auch, ne? Also, aber deshalb sage ich ja, ich meine, 2012 war euer Olympiasieg, unglaublich geil. Dann 2016, jetzt dann halt wieder. Also, wir haben ja schon eigentlich wir performen ja immer sehr stark bei den Olympischen Turnieren. Und trotzdem schaffen wir es nicht irgendwie, dass das so ein Schwung erlebt. Ne? Alle sprechen, ich weiß, kann man nicht vergleichen, aber alle sprechen natürlich immer von dem Nowitzki-Effekt im Basketball und so weiter, was das bedeutet hat. Oder dann 10 Jahre später hast du dann plötzlich mehr Talente und so weiter. Ich weiß, das ist im Beachvolleyball anders, weil es natürlich ganz andere Strukturen sind und der Unterbau ganz anders funktioniert. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob sowas eigentlich gar keinen Effekt hat, im Hinblick dann auf mittel- und langfristige Top-Teams.
Doch, doch, doch. Ich glaub schon, dass es einen Effekt hat. Vielleicht eher so in der Breite, in der Inspiration, gerade bei jungen Athletinnen, das mal zu erleben. Also das habe ich von vielen gehört, dass zum Beispiel auch die Bilder aus Paris extrem nachgewirkt haben auf den Nachwuchs. Ich glaube, das lässt sich absolut nicht von der Hand weisen. Wir haben aber im Frauenbereich, das muss man auch sehen, zum Beispiel zwei starke Athletinnen in dem Sinne verloren, weil sie ihre Karrieren auf unterschiedliche Art und Weisen beendet haben. Carla Borger gehört dazu und Laura Ludwig. Und ich finde, gerade so in der Konstellation bei Luisa, weil ich da mit Laura ein gutes Verhältnis habe, das auch spannend verfolge, wie es bei ihr weitergeht, auch in der Partnerwahl etc., Ich finde, man sieht das natürlich bei ihr extrem, auch wie sie von Laura profitiert hat, in jeglicher Hinsicht. Und das auch in der Thematik, dass sie jetzt zum Beispiel im Game-Coaching ja in gewisser Art und Weise sogar erfährt. Also das war ja sicherlich ein Thema, was Laura auch mit übernommen hat als deutlich erfahrenere Sportlerin, wo Luisa sicherlich ja keine bessere Partnerin hätte finden können am Anfang ihrer Karriere. Und jetzt ist Laura eben nicht mehr da. Und das macht sich natürlich als Qualitätsverlust bemerkbar. Dass eine Linda das nicht von jetzt auf gleich als ebenfalls Einstiegssportlerin ins Beachvolleyball dann auffangen kann, das ist ja ganz
Klar.
klar. Und dass sie ihre
Klar.
eigenen Stärken, ihr eigenes Profil einbringt, auch. Aber das darf man ja nicht dann außen vor lassen. Das ist natürlich ein Qualitätsverlust. Und bei Carla und ihren Teams ist es eben auch so. Eine Spielerin, die es halt häufiger ins Final Four der absoluten Topserie geschafft hat, die auch in ihrer Karriere Vize-Weltmeisterin war, Europameisterschaften erlebt hat. Ja, das ist alles, gehört alles mit da rein. Auch in Verbindung mit Sandra Ittlinger hat sie lange die letzte Olympia-Quali hinsichtlich Paris hat sie lange offen gehalten. Das war ja ein total enges Race, auch mit Laura und Luisa. Auf jeden Fall auf einem Niveau, wo wir auch hätten drei Teams stellen können. Und in beiden Teams bricht eben eine wirklich leistungsfähige
Komponente, ne?
Spielerin-Komponente weg. Und das macht sich eben bemerkbar, auch in der Qualität der Spielerin, die danach kommt. Das soll sie gar nicht irgendwo diskreditieren, aber das ist einfach so. Und dazu kommen dann natürlich auch noch ja, weitere Punkte, ne? Wie Struktur, wie Verletzungen, wo trainiere ich? Und deshalb haben die Teams ja natürlich jetzt sich aufgesplittet und hoffen, in neuer Konstellation da neue Wege gehen zu können.
Ja, genau. Ich sollte übrigens auch gar nicht gegen Luisa gehen, ne? Also ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube dann 24 mit Laura dann auf den Court zu gehen. Also ich glaube, das setzt dich bei jedem Spiel wahrscheinlich dann auch immer direkt unter Druck, weil du einfach mit der besten deutschen Beachvolleyballerin dann an deiner Seite spielst. Ich glaube schon, dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen hemmt. Dann kommt noch dazu, dass das halt tatsächlich ein neues Terrain war für Luisa. Und man hat ja auch, also die ist ja also brutal starke Hallenvolleyballerin gewesen. Man sieht, wie athletisch die ist. Und man sieht auch selbst ich, der so kein geschultes Auge habe wie du, sondern der das aus der Fanbrille betrachtet, sieht man ja schon auch, welche Entwicklungssprünge die dann genommen hat. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass das wahrscheinlich jetzt im Nachhinein Gold wert war, da mit Laura zusammenzuarbeiten. Schauen wir mal, wo das dann hinführt in der neuen Konstellation. Das bringt uns direkt auch mal auf so einen Ausblick auf die Olympia-Quali. Da vielleicht mal ein bisschen Housekeeping, also LA28, die nächsten Olympischen Spiele, da nehmen pro Geschlecht 24 Teams teil. Maximal sind zwei Teams pro Verband, also Nation, zugelassen. Wer qualifiziert sich? Also der Gastgeber ist selbstredend dann der Weltmeister und die fünf Kontinentalmeister, also wie jetzt die Europameister, sind qualifiziert. Dazu gibt es dann noch Quali-Turniere, die im Mai bis Juni 28 stattfinden. Und darüber hinaus, die restlichen Plätze werden mit den dann 14 Bestplatzierten der Weltrangliste aufgefüllt, die jetzt nicht schon zu den anderen gerade aufgezählten Kategorien zählen. Der Quali-Zyklus, du hast vorhin schon erwähnt, der hat schon bereits am vergangenen Samstag, also am 1. August, begonnen und endet dann am 11. Juni 28. Und die Teams müssen mindestens acht Turniere in der gleichen Konstellation gespielt haben. Vielleicht noch ganz kurz, weiß nicht, ob das jeder weiß, sollte der Europameister oder sollten die Europameisterinnen aus Deutschland kommen, und wir hoffen da, wie gesagt, ja auf Svenja und Sinja in erster Linie, oder zumindest haben die die größten Chancen. Dann sind nicht die als Team direkt qualifiziert, sondern die haben dann sozusagen einen Startplatz für Deutschland erworben. Aber es das heißt nicht, dass die dann schon im Prinzip qualifiziert sind. Das entscheidet dann das Nationale Olympische Komitee, soweit ich weiß, beziehungsweise der Verband, wahrscheinlich dann im Zusammenspiel mit dem NOC. Jetzt ist es in der Konstellation Svenja und Sinja sicherlich sehr wahrscheinlich, dass wenn die Europameister würden, würden sie auch das Ticket kriegen, weil davon auszugehen ist, dass es auch jetzt im nächsten Jahr das
stärkste Team in der Weltrangliste sein wird. Und wir gucken mal, wer es dann von den anderen Pärchen dann noch schafft. Klingt aber über die 14, insbesondere über die 14 Besten der Rangliste, trotz der Team Rohan bei den Mädels, eigentlich machbar, oder? Dass da noch ein zweites deutsches Team in diese Kategorie vorstößt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, nicht nur für uns als Verband, für Beachvolleyball grundsätzlich bei Olympischen Spielen. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen eine Story, wenn man sich nur mal vorstellt, Beachvolleyball kommt nach Hause, so wie an der Copacabana, ist ja immer noch der große Streit, gehört es den Brasilianern als Erfinder oder den Amerikanern?
Ich habe da eine klare Meinung zu, meine Frau ist Brasilianerin.
Ja, ich glaube, hast du schlechte Karten, wenn du meinst, das gehört nach LA. Aber dennoch, das ist dort eine sehr gesettete Sportart, das werden unfassbar schöne Spiele werden. Und ich find's genial, wenn wir das schaffen würden, auch volleyballtechnisch mal größer gezogen, dort dann am Ende mit 6 Teams an den Start zu gehen. Das ist natürlich jetzt mein Traum oder mein Wunsch. Und ich glaube schon, dass wir uns da sehr als Fans und Zuschauer sehr, sehr lange gedulden müssen, weil unsere Teams hinter Sinja und Svenja jetzt nicht direkt in dieser Qualität sehe, Europameister zu werden oder eben dann eins dieser Q3, ich glaube so diese Serie, die es da gibt, die auch in Zusammenarbeit mit dem IOC dann entstanden ist. Aber wer weiß, auch bis dahin ist wieder dann die 2027er Saison gespielt und ich trau das allen Teams zu, sich unter diese Top 14 dann, wenn wir die bereinigten Top 14 sprechen, sich da reinzuspielen, auf jeden Fall. Aber es wird was dauern, bis wir diese zweiten Teams signen können für Olympia. Davon gehe ich schon aus.
Wie kannst du die als Olympiasieger noch ein bisschen zusätzlich motivieren? Also ich meine also in die Richtung, was hast du von 2012, eine Frage, die dir wahrscheinlich so ungefähr 2000 Mal schon gestellt wurde, aber was so das, was bei dir hängen geblieben ist, vielleicht was ist so das Besondere, was du mitgenommen hast? Was ist vielleicht auch ein spezieller, individueller Moment, der kurioseste Moment vielleicht aus London 2012, den du mitgenommen hast?
Ja, ich durfte es ja zweimal erleben. Also klar erinnere ich mich viel, viel besser an die positiven Momente. Ich glaube, das ist so ein bisschen Erinnerungspsychologie, dass das eher hängen bleibt als die Tränen in Peking am Bierstand nach dem Ausscheiden. aber es ist einfach in so einer Karriere als Sportler eben das Allergrößte. Also wir haben natürlich im Beachvolleyball auch tolle, tolle Events, Weltmeisterschaften, die auch wirklich groß sind, aber es ist nicht zu vergleichen mit dieser olympischen Dimension. Und ich glaube, da einzelne Sachen rauszunehmen, das ist natürlich für jeden individuell das, was ihn eher irgendwo toucht. Ne? Das eine ist das Leben im Dorf, das andere ist dieser olympische, dieser Teamgedanke, weil wir Beachvolleyballer dann ja doch auch ein sehr, sehr kleines Team sind und viele Aspekte unserer Sportart auch als Individualsportler beantwortet werden müssen. Für mich war es dann letztendlich Lebensveränderung oder lebensverändernde Erfahrung, die ich da gemacht habe und die ich überhaupt natürlich nicht missen möchte. Bei mir war sie am Ende der Karriere dann sehr, sehr erfolgreich, aber diese Athletin, vielleicht trifft es sie auch zum Mittelpunkt ihrer Athletenkarriere. Und ich wünsche es nur jedem, die gleichen Erfahrungen mal zu machen.
Ja, genau. Wir drücken die Daumen, dass das mit der Quali gut läuft. Dann zum Abschluss wollten wir noch mal ganz kurz auf die Nachwuchsentwicklung eingehen, weil es da auch sehr erfreuliche Nachrichten gibt. Wir haben jetzt gesagt, die Teams nach Svenja und Sinja sind noch nicht so an der Weltspitze dran. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückblicken, es gab im Juli die U18-WM, bei der Deutschland beide Titel gewonnen hat, also Anna Chiara Reformat, Sandra Otte bei den Frauen sowie Lasse Hüper und Philo Wüst bei den Männern. Wie außergewöhnlich ist so ein deutscher WM-Titel und Doppelsieg in der U18 aus deiner Sicht?
Sehr außergewöhnlich. weil ich glaube, das war nicht nur zu meiner Zeit so, sondern es hat sich durchgezogen über die ganze Entwicklung unserer Sportart, dass Erfolge auf diesem Niveau halt immer auch ja, so ein Vorbote einer internationalen Karriere waren. Ganz, ganz selten haben es dann Athletinnen oder Athleten nicht geschafft, hatte dann eigentlich immer eher äußere Beweggründe, wie vielleicht Karriereende, weil man sich doch für eine andere Richtung entschieden hat oder Verletzungen, die einen zurückgeworfen haben. Aber in ganz, ganz hohem Maße haben es diese Athletinnen dann auch zumindest in die erweiterte Weltspitze dann geschafft im Beachvolleyball. Von daher ist es ja sensationelle Auszeichnung, vor allem als Verband dann das zweimal zu erleben. Hervorragende Leistung, wirklich absoluten Glückwunsch an die Teams und auch an den Staff, der da mit war. Und ja, zeigt, dass wir da auch eine Zukunft haben. Ich hätte mir den Titel jetzt vielleicht noch eher im U21-Bereich gewünscht, weil dann wären die Teams mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit auch später in ihrer Karriere dabei. Aber wenn man die Athletin so ein bisschen verfolgt, dann kann man ja sehen, dass das keine Eintagsfliege war. Und selbst wenn es jetzt nicht der Titel geworden wäre, sondern gutes Ergebnis da, dann hätte das auch gezeigt, welche Qualität da drin steckt. Also das ist schon was, worauf ja nicht nur wir jetzt uns freuen können, sondern auch worauf die Teams eben sehr, sehr stolz sein können.
Kann man prognostizieren oder einschätzen, wie lange es braucht, bis man dann so Tuchfühlung so Richtung internationaler Turniere und so bekommt? Also das ist jetzt U18-WM gewesen, du hast jetzt von U21 angesprochen. Gibt es da so einen internen Zeitplan auch vom Verband zu sagen, naja, über die nächsten, meinetwegen 2 Jahre entwickeln wir die, versuchen wir die so zu entwickeln, dass sie dann auch Tuchfühlung aufnehmen? Kann man das irgendwie quantifizieren oder ist das schwierig?
Das ist, glaube ich, schwierig, weil das ja auch letztendlich in jedem Land ein bisschen unterschiedlich ist, weil diese Teams sich ja erst einmal über die internationale Konkurrenz oder interne Konkurrenz durchsetzen müssen, um dann in diese internationale Konkurrenz zu kommen. Wir haben ja gerade über die Teams gesprochen, die hinter Sinja und Svenja sind. Die werden jetzt nicht sofort in den nächsten 2 Jahren ihre Karriere beenden. Das wäre sehr, sehr schade. Und auch da steht dann ja wieder so ein interner Battle an, um sich reinzuspielen, der ja dann seine Zeit kosten wird oder dauern wird, bis es geschafft ist. Also das kann man jetzt schwer, schwer beziffern. Wir haben natürlich immer wieder so Situationen wie bei Armin Helwig zum Beispiel, die das einfach oder übersprungen haben, solche Entwicklungsschritte. Also die sind halt direkt von den U-Turnieren, zack, bumm, bei den Erwachsenen aufgekreuzt und haben dort mit ihrem Spielstil dann mehr oder weniger schnell alles in Grund und Boden gespielt, ähnlich auch bei den Norwegern. Aber das waren eben Ausnahmen und die hatten natürlich intern nicht diese große Konkurrenz und eben auch einfach, ja, Weltklasse-Duos. Das muss man auch sagen. Also das erlebt man wirklich dann selten, aber es kann wie immer sehr, sehr schnell gehen.
Ja, wir werden das weiter beobachten. Wir sind auch schon am Ende. Wir haben zwar noch zwischendurch mal so ein paar Themen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, da macht es vielleicht Sinn, nochmal eine Sonderfolge zuzumachen. Ich sag mal, Vermarktung Beachvolleyball in Deutschland. Da kann man sicherlich eine ganze Folge von bestücken. Für heute sind wir erstmal durch. Vielleicht noch kurz abschließend. Ich glaube, du hast es anfangs schon angedeutet, aber nochmal ganz kurz der Hot-Take von dir. Wer wird Europameister? Bei den Herren, wer wird Europameister bei den Damen aus deiner Sicht? Jetzt muss ich festlegen.
Also bei den Herren ist es ja jetzt so, dass Anders Mohl bekannt gegeben hat, dass er Ende dieser Saison, genau, also Ende der
In die Halle, ne?
Beach-Saison, in die Halle geht, nach Italien. Und also da fände ich es natürlich schon eine geile Story, wenn er mit dem Europameistertitel quasi sagt, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ich würde es ihm auch irgendwo gönnen, dass er diese Erfahrung dann macht, weil er hat es ja auch auf seinem Instagram-Account sehr, sehr ausführlich, ja, begründet, warum er das machen möchte, diese Chance bekommen hat. Und ich finde, wenn wir so Ausnahmesportler haben, dann können wir die im Beachvolleyball auch mal kurz in die Halle verleihen für ein Jahr. Ich glaube, es gibt natürlich noch zwei weitere Teams aus Schweden, die ja auf Augenhöhe sind. Wer es am Ende dann macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube jetzt so für die Dream und die Love Story fände ich das ganz cool, wenn Anders und Christian das schaffen würden. Würde ihnen auch ein bisschen mehr Ruhe in der Vorbereitung dann geben. Und bei den Frauen, ich meine, warum nicht Sinja und Svenja?
Ja.
Sie haben alles, was man dafür braucht. Sie waren das auch schon mal. Sie müssten es nur noch mal tun. Ich glaube, die Bedingungen in Staria Blonki sind gut. Das Team ist soweit auch gut drauf. Ich glaube, sie haben jetzt zu Hause noch mal ein schönes Turnier, was auch den vollen Fokus erstmal auf Hamburg mit sich bringt, so ein Heimturnier allerhöchster Güte. Da werden sie in ihrer Heimatstadt dann alles für tun. Und ich glaube, das ist dann auch die beste Vorbereitung auf die EM. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das erfolgreich für sie wäre und würde es ihnen natürlich wünschen, wie keinem anderen Team.
Das nehmen wir so.
Okay.
Ich glaube trotzdem, es wird ein Schweden-Team, wobei das mit Anders Mohl und so natürlich schon eine coole Story wäre. Bei den Frauen nehme ich den gleichen Tipp wie du. Wo geht es jetzt bei dir als nächstes hin? Du bist ja im Einsatz im Rahmen der EM als sozusagen Experte und Kommentator, ne?
Genau, wir werden die EM ja in voller Gänze dann übertragen auf Sport Europe TV. Ich bin ab
Verlinken dem Wochenende, wir alles hier.
Genau, bin ab dem Wochenende im Studio, also nicht vor Ort in Staria Blonki, sondern wir übertragen es aus dem Studio. Schauen wir vorher natürlich die Spiele an und verfolgt das. Und das wird jetzt erstmal mein Urlaub ein bisschen unterbrechen jetzt im Sommer. Aber wir profitieren ja hier von besten Bedingungen und Beachvolleyball spielt hier in Holland. Ich bin hier in Seeland mit der Familie. Da spielt Beachvolleyball natürlich immer eine große Rolle, weil ich tausende von Netzen am Strand sehe. Also ab und zu werde ich auch noch ein bisschen hibbelig selber zu spielen, aber die EM ist jetzt auch für mich so der nächste Höhepunkt.
Ja, sehr gut, cool. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir noch ein riesen Dankeschön auszusprechen. Das war sehr cool, dass du vorbeigeschaut hast, hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, wir verlinken euch mal in den Shownotes, wo ihr die EM oder wie ihr die EM verfolgen könnt. Euch da draußen dann auf jeden Fall noch viel Spaß beim Beachen, egal ob aktiv oder passiv. Schaut mal beim Elite 16 Turnier in Hamburg vorbei, entweder persönlich, das lohnt sich, Wetter ist glaube ich auch noch ganz okay, oder tatsächlich im Stream. Und natürlich vielen Dank fürs Reinhören. Ganz lieb, wenn ihr hier ein paar Likes, Kommentare und Weiterempfehlungen dalasst, ist natürlich immer herzlich willkommen. Also bis zum nächsten Mal. Danke nochmal, Julius, und ciao, ciao. Bis dann.
Sehr gerne. Tschüss.